Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Episode habe ich mich mit Matthias Kammermeier unterhalten. Matthias Kammermeier ist Szenograf, was Wikipedia wie folgt beschreibt. Szenografie kann abstrakt als die Lehre bzw. Kunst der Inszenierung im Raum verstanden werden. Szenografen arbeiten interdisziplinär in Theater, Film und Ausstellung. Und das trifft es tatsächlich sehr gut, wenn man sich anschaut, was Matthias so alles in seinem Leben schon gemacht hat. Production Designer, Art Director, Visual Effect Supervisor und Regisseur stehen in seiner Vita. Er hat 35 Jahre Erfahrung beim Film gesammelt, mit Roland Emmerich gearbeitet und schon mal den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Er war bei über 60 nationalen und internationalen Spielfilmen Head of Department, hat unzählige Ausstellungen verantwortet, ist Ausstellungsdesigner unter anderem bei der Staatsgalerie Stuttgart und derzeit in doppelter Funktion verantwortlich für eine der großen neuen Attraktionen in Hamburgs Hafen City. Die Märchenwelten. Hier ist der Vorstand und eben Szenograf. Was die Märchenwelten genau sind, wie ihn sein Weg dorthin geführt hat und was für eine große Rolle die Vermittlung von Werten bei dem gesamten Projekt spielen, insbesondere in der heutigen Zeit, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge meines Podcasts. So, nun wie immer zum Ende des Intros meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello@heliumtalk.com. oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Toll ist es auch, wenn ihr den Helium Talk abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Immer dienstags kommt er heraus, eine Woche mit einem englisch sprechenden Gast, die nächste wieder auf Deutsch. Das Abonnieren kann man übrigens mit jeder App machen, die es für Android oder iOS für Podcasts gibt. Zum Beispiel iTunes, und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal ein paar Sternchen und einen kurzen Satz hinterlassen, also hier, was der Michael Hein sagt.
Und vergesst die scheiß Bewertung auf iTunes nicht.
Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meines Gesprächs mit Matthias Kammermeier. Helium Talk. Helium Talk. Märchen sind mehr als wahr. Nicht, weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt, sondern weil sie uns sagen, dass Drachen besiegt werden können. Das ist ein Zitat von dem Schriftsteller Chesterton, heißt er. Das habe ich gefunden bei euch in der Präsentation. Ist das so ein bisschen auch die Motivation gewesen, das Thema Märchen aufzugreifen? Hast du dir Märchen damit bewahrt, auch im Erwachsenenalter?
Mit Sicherheit. Also es hat was mit Kindheitserinnerungen zu tun, mit auch mit einem bestimmten Optimismus, den man sich bewahren muss in allen Lebenslagen und in allen Situationen eigentlich, damit man durchkommt. Ich meine, wenn man alles nur pessimistisch sehen würde, dann wäre das Leben ein Horror. Und die Idee, dass man da auf die Märchen kommt, hat eigentlich weniger damit zu tun, dass wir, ich sage jetzt mal, Dornröschen sehen wollen. Oder Schneewittchen, sondern was uns interessiert hat von Beginn an, waren eigentlich die Inhalte in den Märchen. Was wird mit den Märchen überhaupt transportiert? Und warum, woher kommen sie? Und warum ist es so präsent, trotzdem nach all den Jahrzehnten, mit denen du dich mit den Märchen dann schon nicht mehr abgegeben hast? Ja. Warum poppt das doch immer wieder auf im Gedächtnis, dass du dann einfach sagst, okay, es klingelt an der Tür, du fragst, wer ist da, und dann denkst du dir, oh, der Wolf, das könnte natürlich auch eine, der könnte auch Kreide gefressen haben. das ist das, was uns interessiert hat. Zunächst denkt man sich, naja, Märchen, Märchenwelten, was gibt's denn da zu sehen und so. Wir wollen, oder ich hole mal so aus, Märchen haben eine sehr starke emotionale Komponente. Und durch diese emotionale Komponente wird das, was du im Märchen erfährst, anders getriggert, als, ich sage jetzt mal, einen normalen Roman, den du liest. Es ist verbunden mit einem Erlebnis, mit einem Erschrecken, mit einer emotionalen Erfahrung, die dir vermittelt wird im Märchen. Da werden also, was weiß ich, unschuldigen Mädchen die Hände abgehackt, beispielsweise, oder der Wolf frisst die Großmutter. Und
in den Versionen, die wir unseren Kindern nicht vorlesen, wenn sie noch ganz klein sind.
Ja. Und das implantiert die Information, die Märchen als solches, als Werteträger oder als, ich sag mal, als Lebensvorbereitung oder als Lebensgrundlage mit sich tragen, inhaltlich. Das implantiert das in einem anderen Speicherbaustein im Gehirn. Das heißt, das ist nicht wie gelerntes Wissen irgendwo auf der Festplatte, in einem Außenbezirk, der sich sozusagen dann nach Platz frei macht, sondern kommt mehr oder weniger so eine Art Schnellrufwahlspeicher. Also jede emotionale Erfahrung, die du im Leben machst, wird als Schnellabrufoption abgespeichert und ist dann auch im Schnellabruf. Das heißt, durch diese emotionale Verknüpfung hast du ein quasi Erlebtes in dir oder wird dir vermittelt. Und das ist dann so präsent, dass das als nicht mehr gelerntes Wissen, also sagen wir das, was du in der Schule mitkriegst, sondern es ist tatsächlich ich sag mal, markiertes Wissen. Und die Märchen vermitteln ja Werte, Lebenslehren und Lebensbotschaften im Negativen wie im Positiven. Ja. Das heißt, dir wird einfach, ich sag mal, dir wird gezeigt, da ist einer, der Lug und Trug erfährt und Mord und Ungerechtigkeiten, wie auch immer. Es wird dir dann so vermittelt, dass du sagst, Achtung, pass auf, das gibt es. Du musst dich darauf einstellen, dass du mit sowas konfrontiert wirst. Viele Märchen sind ja total ungerecht.
Ja, das stimmt. Märchen sind natürlich extrem gesetzt. Jeder hat seine Erfahrungen, jeder kennt Märchen. Und ihr habt euch aber auch ganz gezielt eben diese Märchen der Gebrüder Grimm angenommen. Ist das weil man in Deutschland halt das die Märchen der Gebrüder Grimm macht, oder gibt es einen besonderen Grund, warum euch sehr stark auf deren Märchen fokussiert?
Stimmt. Gibt natürlich Andersens und etliche andere Märchenautoren, sagen wir mal. Was bei den Grimms uns als mehr oder weniger Paten für unser Projekt entgegenkommt, ist, die haben halt sehr stark gebündelt. Die haben eine ganze große Sammlung. Und was bei den uns bei dem Thema auch interessiert, ist natürlich auch die Kultur, der kulturelle Faktor bei den Grimms. Die waren ja nicht nur Märchensammler, sondern die hatten ja Zeit ihres Lebens auf der germanistischen Seite große Leistungen erbracht. Die haben ja das erste deutsche Wörterbuch begonnen, die Grundlage der Germanistik oder eine der Grundlagen der Germanistik. Und das ist auch ein Thema, das wir uns vorgenommen haben, in der Ausstellung auch zu präsentieren. Wir haben das erste deutsche Wörterbuch in der Originalausgabe als Originalexponat. Wir haben die Erstausgaben, wir haben die englischen Erstausgaben, die waren also sehr schnell international. Deren Märchen, Grimms Hausmärchen ist 1820 bereits in England verlegt und veröffentlicht worden. Das ist eigentlich noch früher als es in Deutschland.
Ja, gut, kann prinzipiell ja weltweit also jeder was mit anfangen. Ne?
So. Genau.
Für mich war auch nochmal interessant, darum bin ich da hingekommen, vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber dieses ganz persönliche Interesse jetzt bei dir. Ne? Also ich meine, du kommst vom Film eigentlich, du bist du hast da schon, wie nennt man das, Filmausstatter, du hast also auch an Produktionen mitgearbeitet, wo es ja auch immer um Fantasie geht und immer um Welten schaffen, die die andere Leute begeistern und in ihren Bann ziehen, wenn man sie auf der Leinwand sieht. Und jetzt, ist denn Märchen auch für dich immer schon ein Thema gewesen? Oder ist das jetzt, weil ihr gedacht habt, ihr kommen wir auch gleich nochmal zurück, aber weil ihr gedacht habt, das ist was, was es so noch nicht gibt und wo wir diese ganzen Sachen, die wir in so einem Haus unterbringen wollen, finden. Aber, oder, also, weißt du, wonach ich so ein bisschen nach, ja, für mich war das vielleicht mein prägendstes Märchenerlebnis oder sowas. Für mich ist zum Beispiel, das mein prägendstes Märchenerlebnis tatsächlich hat was mit meiner Erwachsenenwelt zu tun, als ich meinem ersten Kind Märchen vorgelesen habe und festgestellt habe, das stimmt doch nicht, die sind doch eigentlich viel härter. So, das ist ja also weichgespült, auf was man heute sagt, in den Kinderbüchern kriegt oder sowas. Und darum würde mich mal interessieren, wo du so diese direkte Beziehung zu Märchen her hast.
Naja, zunächst war Märchen für mich eigentlich ein Thema, das bei mir ganz weit hinten lag. Mhm. Das Thema kam eigentlich letztlich 2010, wurde mir das von dem Initiator Frank Mehlin zugetragen.
Der hatte die Idee zu den Märchenwelten.
Der hatte die grundsätzliche Idee, dass er sagt, das wäre doch was wir machen könnten. Mhm. Wir machen Installationen zu den einzelnen Märchen bringen den Besucher so in eine Welt, in der er aufgewachsen ist oder die immer irgendwie ein bisschen präsent ist. Ja. Und hat mich damals als Szenograf angesprochen über einen Kontakt, kam er da auf mich und seitdem bin ich mit diesem Projekt so ein bisschen infiziert. Zunächst mal einfach nur so konzeptionell und mehr oder weniger als jemand, der ein fertiges Konzept umsetzen soll. Und im Laufe der Zeit hat sich das aber dann so entwickelt, dass wir gesehen haben, das, was ich sag mal, dass das Thema doch reicher ist und anders präsentiert werden kann als üblich. Und so kam es eigentlich dazu bei mir. Ich war auf der Münchner Filmhochschule und habe meinen Abschluss als Regisseur gemacht ursprünglich und kam dann, wie das halt so in der Branche so ist, mit Roland Emmerich den ersten Filmen mehr oder weniger so auf Szenenbild.
In den 80er Jahren war das schon.
Ja, genau. Mhm. Das war so, ich glaube, 83 oder sowas. Das Arche-Noah-Prinzip
hieß stimmt, der Film. Ja, das habe ich vorhin auch schon gelesen.
Das war für die damalige Zeit, war das. Wir hatten uns vorgenommen, wir machen einen Film, der ist richtig, richtig für deutsche Verhältnisse über die Maßen auffällig und cool und gehen ins Weltall. Das ist ein Film, der durchgehend auf einer Raumstation spielt.
Cool, ja.
Und da hatten wir dann quasi Studenten mit aus Schubladenleisten und wie auch immer hatten wir eine Raumstation gebaut, ein Studiobau mit einem unfassbaren Aufwand, aber ohne Geld. Und so kam das dann letztlich, dass bei mir mehr oder weniger die Regie eher in die sekundäre Schiene geraten ist und ich meine dramaturgische Arbeit im Szenenbild weitergemacht habe. Muss man mal ausholen vielleicht beim Szenenbild. Ja. Die viele wissen gar nicht, was das ist.
Ja, sehr gerne, klar.
Muss ich so vorstellen, du bekommst als Szenenbildner bekommst du ein Drehbuch.
Ja.
In dem Drehbuch sind Dinge, die sich ein Autor ausgedacht hat, die dann aber auch emotional und dramaturgisch ineinander greifen müssen. Das heißt, die Szenen zielen ja, oder ein Film zielt ja darauf ab, dass eine bestimmte Situation beschrieben wird und dass dies auch die richtige Wirkung hat und wie auch immer. Und das Szenenbild, das muss man auch noch ausschreiben, es gibt, oder kurz beschreiben, beim Film gibt es sozusagen einige Kreativpositionen. Das ist der Regisseur, das ist der Szenenbildner, der Kameramann und natürlich im Vorfeld der Drehbuchautor.
Ja.
Der Szenenbildner hat sozusagen die Aufgabe, Alles, was nicht Schauspieler ist und im Bild zu sehen ist, ist der Verantwortungsbereich des Szenenbildners. Okay. Das heißt, es geht los bei der, also die Komplettumsetzung eines Stoffs. Mal angenommen, ich würde jetzt einen Harry Potter Film angeboten kriegen, dann wäre das so, dass du dir erstmal überlegst, okay, wie sieht denn das Schloss aus, wie oder die Schule aus, das Internat, wie macht man das mit dem Bahnsteig? Und die Mittel, die du dann einsetzt, werden dann gemeinsam koordiniert. Das heißt also, zum Szenenbild gehört auch der Einsatz von Visual Effects, von Stunts, von Special Effects, von Studiobauten, aber auch von den Requisiten. Das heißt, wenn wir jetzt so ein, ich sag mal, einen Podcast machen, dann muss man sich, also in der Szene, der Hauptdarsteller ist in einem Podcast eingeladen, und ich möchte das visuell entsprechend machen, dann brauche ich natürlich Mikrofone, ich brauche ein Surrounding, das heißt also die Hintergründe, in welchem Ambiente findet das statt, ist das ein Studio mit schallgedämmten Wänden, welche Lichtstimmung habe ich in dem Raum, ist das ein Neonlicht und habe ich ein Außenlichteinsatz, was sehe ich draußen? Habe ich einen Blick auf einen Parkplatz in den Hinterhof?
Wie hier jetzt.
Ja, genau.
Aber Lichtstimmung ist okay, oder?
Genau. Das heißt, was, dass das super Interessante an dem, an dem Beruf ist, dass du eigentlich so eine dramaturgische Gesamtumsetzung der Szene machst. Wenn das Szenenbild nicht auf die Szene passt, also man merkt es bei manchen Filmen, wo du dir dann denkst, das ist der Kommissar, der läuft irgendwie verlottert rum und hat dann eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung mit super stylischer Einrichtung. Da müsstest du erklären im Film, warum, wo kommt die Wohnung her, was ist da, weil sonst poppst du raus.
Ja, das also stimmt dann irgendwie nicht. Ne?
Ja. Das stimmt dann, es geht nicht zusammen dann mit einer Person. Das heißt, letztlich bist du als Szenenbildner eigentlich auch ein, was soll man sagen, ein Hintergrunderzähler. Du erzählst über die Hintergründe auch eine Person. Also nochmal ein szenisches Beispiel. Ich habe einen jungen Typen, der verlässt gerade sein Haus mit Hoodie und einem, ich sag mal, so einem Backpack, irgendwie einen Rucksack und steigt dann in Mercedes und fährt los. Beim Zuschauer, der telefoniert vielleicht deswegen, also oder währenddessen. Und beim Zuschauer bleibt aber eine Irritation. Das heißt, wenn es nicht erklärt ist, warum steigt er jetzt in Mercedes, dann würdest du es immer auch mit einer Background-Info verknüpfen, weil der Mercedes sozusagen ein Signal mitbringt. Und das Signal, wenn es nicht zur Figur passt oder zu der Erzählung, dann hast du als Besucher, als Zuschauer, hast du natürlich eine Irritation, die dich über etliche Sekunden belegt. Das heißt, du achtest unter Umständen gar nicht mehr auf den Text. Du bist komplett aus, denkst dir, was war der denn Mercedes her? Hat sein Vater, ist das der, oder ist ein Leihwagen? Oder hat er das Geld überhaupt für einen Leihwagen?
Gestohlen.
Ja, gestohlen, genau. Oder Dieter.
Ja.
Und das sind so, das ist das, was es so unglaublich interessant macht in dem Beruf. Das ist nicht nur, dass du sagst, ich mache jetzt eine gelbe Wand, und weil der Regisseur sagt, die Wand sollte gelb sein, sondern es ist tatsächlich sehr präzise Arbeit im Hintergrund, was was die Dramaturgie in so einem Film betrifft.
So, und dann bist du jetzt dafür verantwortlich bei den Märchenwelten. Ich meine, es ist ja natürlich ein perfect match, wie man so schön sagt, jemand, der sich diese Gedanken machen kann. Da gestaltest du jetzt diese Welten aber als erlebbare Räume. Das ist deine Aufgabe da. Also neben der Verantwortung des Vorstands, da können wir ja später auch nochmal drauf zurückkommen, die Doppelspitze da. Aber also inhaltlich bist du offizieller Titel Ausstellungsdesigner. Ist ja auch wieder schwierig, da wahrscheinlich einen richtigen Titel zu finden, der so tatsächlich umschreibt. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du da rangehst? Wenn ihr da, macht ihr einzelne Märchen oder greift ihr euch Aspekte aus den Märchen raus, die man dann umsetzt?
Letzteres. Mhm. Also wir zeigen, also das Projekt ist so angelegt, dass du als das, was in dem Märchen mehr oder weniger so schön funktioniert, als Erlebnis Station durchwanderst, wo du mit in ähnliche Situationen kommst wie die Helden in dem Märchen. Mhm. Helden im Sinne von Hauptdarsteller. Ja. Und die musst du bewältigen. Mhm. Das heißt, das ist so eine Art Erlebnisparcours, den du durchwanderst. Und du erlebst ein eigenes Märchen letztlich. Also wir docken uns nicht an irgendein Märchen an. Also nicht, dass du dich verkleiden musst. Und dann
ja, aber ich komme jetzt nicht von einem Märchen ins nächste oder habe hier...
Es ist sozusagen ein Märchen, bei dem du im Verlauf dessen, in das du reinkommst, mhm. also in das du urplötzlich, wie auch die Helden in den Märchen, reinkommst und du vor Aufgaben gestellt wirst, die dich fordern oder die dich emotional berühren und die unbedingt, ohne dass du es merkst, bestimmte Dinge wieder neu vor Augen führt, das ist unser Ansatz. Also okay. das, was in den Märchen erzählt wird, pass auf, es gibt Böses und es gibt Gutes, das ich dagegen stellen muss. Ja. Das ist eigentlich das, was wir emotional in der Grundbotschaft unserer Ausstellung oder unseres, ist immer schwierig, Ausstellung ist halt sowas Museales, ist es nicht. Wir haben ein Erlebnis, wir sind ein Erlebnisraum.
Ja, also wir können ja mal hingehen und mal von dem Abstrakten weggehen. Also wenn ich dann da als Besucher hinkomme, dann trete ich da durch den Eingang und dann bin ich in den Märchenwelten drin. Und nur mal so als Beispiel, was erwartet mich denn da? Was passiert? Also ich bin ja quasi dann Teil dieser Geschichte, sagst du auch der eigenen Geschichte. Das ist also nichts, wo man, wie gesagt, im Museum, wo man durchgeht und links und rechts guckt und vielleicht so ein Audioguide dabei hat, sondern man kommt da rein und dann ist man im Märchen.
Ja, exakt. Genau so ist es. Es gibt so eine, ich sag mal, wie im Film, es läuft ab, eigentlich kann man sagen, es ist wie ein begehbarer 90 Minuten.
Okay.
So lang dauert ungefähr der Aufenthalt in der Ausstellung. Und du erlebst am Anfang, ich will es nicht zu hoch ansetzen, aber es ist so wie die, ich sag mal, Herr der Ringe. Mhm. Du kommst in eine Situation rein, du bist, du kriegst eine Aufgabe und die Aufgabe führt dich wie im Film durch bestimmte Situationen, die dir vorgegeben werden oder die du erlebst und da stolperst du von einer Prüfung in die nächste, mehr oder weniger. Also ist eigentlich eine lange Wanderung.
Ja.
Du hast immer Detailaufgaben, dir werden Informationen zugespielt. Du bist zwar in der Gruppe, aber letztlich dann erlebst du es als Individuum. Also wenn du jetzt zu zweit bei uns in die Märchenwelten gehst, dann ist es tatsächlich auch so, dass du getrennt werden wirst unter Umständen. Das heißt, du musst auch getrennte Erlebnisse machen, getrennte Räume gehen. Das heißt, du bist dort als Individuum auch angesprochen. Mhm. Also du wirst erkannt. Also du gehst an die Tür kriegst aber keinen Einlass, weil du für diese Tür nicht der Richtige bist. Das heißt, dass du musst dann zu einer anderen Tür gehen. Und das ist ein ganz, extrem komplexes Besucherführungssystem, das wir uns da ausgedacht hatten.
Das klingt sehr spannend.
Mhm. Ja.
Ich hab auch irgendwo gelesen, dass Kinder so quasi ihre eigene Welt erleben können, weil es Bereiche gibt, die nur, wo nur Kinder können, also Türen, die nur groß genug sind, dass Kinder dadurch können oder so.
Ja, auch solche Räume haben wir. Das wird manche Eltern nervös machen.
Ja. Gut, aber dann lernen sie ja vielleicht auch wieder ein bisschen zu vertrauen, ne? Also, dass die Kinder mehr können, als man ihnen zutraut und sowas. Ne? Also.
Ja, zum einen, zum anderen ist es so, dass das ein individuelles Erlebnis ist, wo mal nicht die Eltern dabei sind. Mhm. Also wo du was hast, was dir widerfährt und du das auch vermitteln willst, wenn du da wieder rauskommst, weil der andere hat es ja nicht gesehen. Mhm. Und das ist auch ein Ziel unserer Ausstellung, dass wir versuchen, in eine Kommunikation, die vielleicht eingeschlafen ist, zwischen Partnern oder in der Familie oder auf einem, ich sag mal, vielleicht das normale Standard-Level runtergerutscht ist, dass du dann eine WhatsApp beantwortest mit einem Daumen hoch oder mit einem kurzen Smiley, dass das wieder in eine Kommunikation ist. Weil wenn du was erlebst, was der andere nicht erlebt hast, und du triffst dich wieder, ist natürlich so eine, ich sag mal, das ist schon eine Aufforderung, das zu übermitteln. Das heißt, ein Kind ist nicht so wie am Handy, dass du da in einem Spiel bist und dann autark und vollkommen autistisch, mehr oder weniger, vor diesem Spiel sitzt und du bist einfach nur in einer Ego-Glocke gefangen, kein Außenkontakt mehr, außer über den der anderen Mitspieler, die du vielleicht übers Internet noch hast. Ja. Ist es bei uns, dass wir das tatsächlich als Ziel haben, die Kommunikation auch wieder zu fördern. Mhm. Also wenn du jetzt als Paar reingehst und du gehst dann, der eine geht in den Raum, der andere muss in den Raum und das sind unterschiedliche Erlebnisse, dann kommst du wieder zusammen und ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann, wenn man schon länger nicht mehr miteinander geredet hat, dass man dann das vermittelt.
Ja, wir haben Redebedarf, genau. Ja. Aber ist denn dann, das ist ja auch, das ist ja ganz schön, dass du auch so das aktuelle Mitarbeiter so eingehst, weil es tatsächlich natürlich in vielen Bereichen sehr verknappt ist durch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Lasst dir denn zu, haben die Leute da drin ein Netz oder geben die die Telefone vorher ab? Weil ich meine, das ist ja heutzutage so ein ganz großer Faktor, wo die Aufmerksamkeit weg ist, weil du ständig dein Smartphone in der Hand hast und auch ständig darüber berichtest, was du gerade tust oder ne, so.
Exakt, ne, das ist tatsächlich so. Und letztlich, so sehr du ein Spread-out machst mit deinen Informationen, so weit du verteilst jede, ich sag mal, jede Unwichtigkeit auf Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, wie auch immer. Und trotzdem bist du isoliert in gewisser Weise. Also du hast nicht diesen direkten Kontakt und kannst dich da auch auf eine Ebene zurückziehen, die nicht diesen, indem du nicht in diesem direkten Kontakt mit jemandem stehst.
Ja.
Wir wollen, dass das, und das war auch ein Ziel der Ausstellung, dass wir vollkommen device-frei da durchgehen. Mhm. Also das heißt, du hast kein iPad oder keine 3D-Brille, du hast nicht eine, es widerfährt dir einfach. Du erlebst das ohne irgendeine Einschränkung, dass du jetzt sagen musst, jetzt muss ich hier.
Ja, ist noch sowas dazwischen geschaltet sonst, ne? Wie gesagt, wenn man nochmal so ein iPad oder ein Gerät in der Hand hat. Genau. Aber darf man sein eigenes mitbringen oder ist das am besten, die werden ausgeschaltet?
Die werden ausgeschaltet. Also das ist sozusagen, wir wollen schauen, dass der Besucher letztlich rausgerissen wird aus seiner momentanen Realität in eine quasi wie beim, ich sag mal, wenn du ins Kino gehst, dann ist es auch so, wenn dann dein Handy surrt in der Hosentasche, selbst wenn du es auf leise gestellt hast, fällst du eigentlich für eine ziemlich lange Zeit von der Konzentration her aus dem Erlebnis raus. Das wollen wir natürlich verhindern. Klar. Und Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du in so eine Ausstellung reinkommst, wie bereiten wir denn, da kommen wir jetzt wieder auf die Szenografie und die Regie und die Dramaturgie. Wie kommt der Besucher, der hat jetzt gerade seinen Zug verpasst gehabt, er ist vollkommen unter Stress, die Kinder sind irgendwie, wo sind die denn jetzt und wie auch immer. Und in dem Moment, wo du in unsere Märchenwelten reingehst, sollte das alles in den Hintergrund treten. Mhm. Und du beginnst sozusagen, dich darauf einzulassen, in eine neue Welt zu gehen. Also du bist überhaupt erst offen. Mhm. Weil wenn du immer noch den Parkplatz am Parkzettel, Parksuche, gerade noch eine Auseinandersetzung mit der Politesse oder
anderen Autofahrern, in Hamburg ja weit verbreitet. Ja.
Genau. du musst ja bereit gemacht werden. Mhm. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so, dass du musst ja offen werden. Ja. Und dieser Öffnungsprozess ist am Anfang einfach durch eine Vorbereitung auf das kommende Erlebnis und durch eine Einführung in das Ganze, das dich mit einer Situation konfrontiert, die dich rauslöst aus dem gerade aktuellen.
Ja, jetzt habt ihr, klingt sehr spannend, ich habe, wie gesagt, bei euch auf der Website und bei Facebook kann man sich schon ein paar Sachen so angucken. Es ist halt immer noch nicht so, dass man jetzt genau sieht, was passiert, aber ihr erwähnt da auch so ein paar besondere Features, die man da erleben kann. Das Ganze ist ja, ich weiß gar nicht, benutze man das Wort multimedial noch für sowas? Ja, macht man. Und da gibt es so ein paar Dinge, die beschreibt doch mal, was also da zum Beispiel, man kriegt so einen Schatten mit oder man entwickelt eine eigene Figur. Das wirkt ja auf mich tatsächlich, also ich mache die Augen zu und stelle mir das vor und bin vor allen Dingen erstmal in so einem dunkleren Raum. Mhm. Und dann über die 90 Minuten passieren mir Dinge, die teilweise mich erheitern, die aber auch beängstigend sind. Und wie erreicht ihr das? Also ist man da, also wie kommen die Illusionen zustande? Oder darfst du das noch nicht sagen?
Schwierige Frage. Okay. Nee, es ist.
Ich habe noch mehr, wir können auch leichter annehmen.
Du bekommst als Besucher am Anfang einen Ring. Mhm. Dieser Ring hat einen Chip, wo Grundinformationen eingegeben werden, wie willst du genannt werden. Also jetzt beispielsweise Jörg, männlich.
Mittelalt.
Mittelalt. Und deutschsprachig beispielsweise. Das ist jetzt so die Kerninformation, die der Ring mit sich trägt. Mhm. Und der Ring öffnet Türen, der gibt dir individuelle Tipps. Mhm. Du suchst ja auch am Anfang, wir haben Symbole für die einzelnen Besucher. Jeder kann sich ein Symbol wählen, solange noch erhältlich oder vorhanden. Ja, kannst du am Anfang beim Login suchst dir ein Symbol aus, also was weiß ich, das Schwert oder die Rose oder das Spinnrad oder ein Stern, eine Spitzhacke. Und dieses Symbol ist verknüpft mit einem Wert. Mhm. Also zum Beispiel das Schwert ist verknüpft mit Stärke und der Wanderstab ist verknüpft mit Mut. Mhm. Und dieses Symbol führt dich wird dir immer wieder begegnen und weist dir den Weg. Mhm. Und du gehst du folgst mehr oder weniger deinem Symbol und deinem Wert, der mit dem Symbol verknüpft ist. Und dann haben wir das natürlich vom Technischen verknüpft mit einer multimedialen 360-Grad-Projektion beispielsweise, in der du die Welt der Märchen kennenlernst oder betrittst und wirst aber dann im Nowhere ausgesetzt, im tiefen Wald. Okay. bei Dunkelheit.
Sehr, sehr spannend.
In der Nacht. Ja. Und dann tun sich Türen auf, dann tun sich Türen nur für dich auf, weil du dich mit deinem Symbol, also mit deinem Schlüssel sozusagen nur in bestimmte Türen begeben kannst. Du hast Gruppenaufgaben zu bewältigen. Das heißt, also bei uns ist es so, dass du, wir haben sogenannte Timeslots. Es ist mehr oder weniger wie beim Flugbuchung. Der Flieger ist voll irgendwann mal. Das heißt also, das ist so mehr oder weniger, wenn der Flieger voll wird, nehmen wir eine kleine Maschine, 40 Personen.
Ja.
So ist es bei uns, sind 40 Personengruppen. Und diese Gruppe bleibt die ganze Zeit über zusammen und teilt sich aber dann auch in Untergruppen wieder auf, weil du musst dann mit Wildfremden aus der Gruppe dann Aufgaben lösen, hast aber auch Einzelaufgaben zu lösen, die du nur alleine machen kannst. Für andere Aufgaben musst du in der Gruppe zusammenhelfen, sonst sind sie nicht lösbar. Und so stellt sich das dann für den Besucher dar. Da kommst du in einen dunklen Wald und siehst dann plötzlich nichts mehr beispielsweise. Und musst dich erstmal orientieren. Ja. Du verlierst auch so ein bisschen die Orientierung bei der Durchwanderung unserer Räume oder unserer Erlebnisbereiche, sodass du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wo komme ich denn her? Wie geht's jetzt weiter? Also es ist schon was sich wahnsinnig schwer beschreiben lässt.
Ja, klingt aber trotzdem spektakulär. Also weil, na gut, man muss sich halt Märchen, das ist ja auch was viel mit Vorstellung zu tun, muss sich da ja auch ein bisschen drauf einlassen können dann. Du hast eben Werte erwähnt, das ist ja etwas, was bei euch sehr, sehr, sehr stark im Vordergrund steht und auch bei all der Präsentation, die man jetzt schon erkennen kann, ja durchaus euch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit zu sein scheint, also im Zusammenhang, ich sag mal, auch so einer gesellschaftlichen Verantwortung oder des gesellschaftlichen Bewusstseins. Kannst du da mal was zu erzählen, wo das herkommt und wie sich, also ich meine, ich kann sie ja mal kurz vorlesen, die ich gefunden habe bei euch. Mut, Wahrheit, Entschlossenheit, Treue, Liebe, Gier, Furcht, Verantwortung, Freude, Ehrlichkeit, Vertrauen. Das sind Begriffe, die über die stolpern nicht bei euch, wenn man sich das anguckt, sondern man hat sie gleich vor Augen. Wo kommt das her? Und
ich sag mal, Werte sind in allen Kulturen, sind so die Grundlagen unseres Lebens eigentlich letztlich. Im Positiven wie im Negativen. Das heißt also, es gibt positive Werte, wie jetzt Mut, Vertrauen, Treue, Liebe, Ehrlichkeit, Solidarität, ganz viele positive. Und die stoßen natürlich auch immer auf ihr Negativbeispiel, wie Lüge, Neid, Gier kam vorher bei dir raus, das war der einzig negative Wert.
Ja, ich habe noch ein paar mehr gefunden, aber ich habe auch kurz zu lesen, Hinterlist, Verrat.
Ja, genau.
Verfrorenheit.
Und was uns von Anfang an interessiert hat bei dem Thema, also von der frühesten Zeit der Projektentwicklung, war diese Werte wieder ins Bewusstsein zu rücken. Die Märchen vermitteln ja Werte. Wie gesagt, dadurch, dass es im Positiven wie auch im Negativen dargestellt wird, sind diese Werte eigentlich letztlich das, was über dieses erlebte Märchen verknüpft mit diesen schaurigen Erlebnissen da abgespeichert wird, wo es Sinn macht. Sehr geschickt. Und das ist kulturübergreifend. Das heißt, du hast die Märchen genauso im asiatischen Raum wie im arabischen oder im afrikanischen Raum. Das ist überall mehr oder weniger vorhanden, dass dir anhand von übermittelten Geschichten ein Werteverständnis vermittelt wird. Und das ist was wir uns zum Ziel genommen hatten, eigentlich letztlich von Haus aus, von Beginn an. Das war unser erster erster Ansatz bei dem Thema. Also nicht jetzt einfach nur hier Schneewittchen oder Schneeweißchen Rosenrot oder die Gänsemarkt oder Froschkönig, sondern diese Lebensbasis und die Lebenslehren, die in den Märchen automatisch durchkommen. Das ist was die Basis unserer Gesellschaft darstellt. Mhm. Also wenn man sich das mal überlegt, man würde jetzt alle Werte aus dem unserem täglichen Leben entfernen, dann würdest du in einem Chaos enden, das nicht mehr steuerbar wäre. Das heißt, wenn jetzt der Wert Treue zum Beispiel wegfallen würde, dann würde auch Vertrauen und eine Bindung, ein Versprechen, das würde auch alles mit wegfallen. Und das, was wir uns vorgenommen haben als Ziel ist, wenn du jetzt unsere Ausstellung durchwanderst, dass du dann mit einem neuen Blick auf die Werte die sollen wieder in den Vordergrund rücken oder auch ins Bewusstsein rücken. Werte sind ja, also es ist schwer zu sagen, oh ja, Werte sind jetzt irgendwie momentan gerade nicht in. Also wobei das hast du ja, die Gedanken hast du natürlich schon bei manchen Personen.
Dem, was heutzutage passiert, darum finde ich das ja ein relativ aktueller Bezug. Da stellt man sich ja schon manchmal die Frage. Aber die Leute, glaube die kriegt ihr, glaube ich, nicht durch eure Ausstellung.
Ja, wir hatten uns schon überlegt, ob wir bestimmten Personen, die jetzt an der Spitze von Regierungen stehen, vielleicht eine Einladung zu unserer Ausstellung schicken sollten.
Ja, macht auf jeden Fall mal.
Das wäre mit Sicherheit was, was interessant wäre. Mhm. Zu sehen, dass jemand plötzlich mit Lüge, Verrat und dem Gegenteil nochmal, also den positiven Werten.
Das Hinterlist.
Ja, genau. Hinterlist, genau.
Naja, darum finde ich das ja so einen ganz wichtigen Teil. Darum bin ich da jetzt auch gerade so drauf eingegangen. Und
das ist tatsächlich die Basis unseres Projekts. Dass du, wenn du da rauskommst dass du bestimmte Sensibilität wieder entwickelst für das, was um dich rum ist. Und dass man einfach für bestimmte Werte auch einstehen muss, dass du eine vielleicht dich wieder neu definierst in einer Haltung. Dass du einfach sagst, okay, Solidarität ist was schon Basis unseres Lebens ist. Oder Stärke, dass du einfach sagst, okay, ich stehe für was ein, was einfach wichtig ist zu erhalten. Und schau nicht nur zu, wie das verschwindet, sondern dass du tatsächlich auch eine Position, eine Stellung beziehst und eine Position auch vertrittst und nicht nur zuguckst, wie die Werte unmodern werden.
Ja. Jetzt, haben wir ja vorhin schon gesagt, du bist da ja in Doppelfunktion, du bist auch Vorstand dieser AG, die dahinter steckt. Das ist ja ein großes, auch mit dem Begriff Millionen schwer zu umschreibendes Projekt, dass ihr gerade. Also noch ist nicht alles fertig und ihr setzt das gerade um in der Hafen City hier in Hamburg. Mhm. Erstmal habe ich gelesen, in einem mobilen Theater und das Richtige, das baut ihr, nicht Theaterausstellung, sondern das baut ihr dann noch. Wie sind denn da die Planungen?
Also wir waren auf der Suche nach einem Standort. Deswegen mag man sich auch fragen, was hat uns überhaupt bewegt, an Hamburg zu denken bei dem Thema. Man könnte ja genauso gut nach Kassel gehen oder man könnte.
Hätte ich auch fragen können, stimmt.
Hanau, die Stationen, die Grimms mehr oder weniger belegt hatten. Letztlich war das dann so, dass wir gesagt hat, die Märchen haben eine bestimmte internationale Gültigkeit. Es ist weltweit bekannt. Hamburg ist über seine Situation als Hafenstadt als schon auch ein Stück weit ein Tor zur Welt immer schon gewesen. Also das hat immer, bei Hamburg schwingt einfach so eine ich sag mal, Internationalität immer mit, dass jetzt Städte wie München oder Frankfurt, gut, man könnte sagen, Frankfurt hat einen Flughafen, haben wir andere Städte auch.
Ja.
Aber Hamburg hat halt von jeher über den Schiffsverkehr und den Hafen immer sowas Exotisches trotzdem mittransportiert. Wenn ich mir überlege, die Speicherstadt oder so, da schwingen Vorstellungen noch von den Kähnen, mit denen die Kaffee oder was auch immer aus fernen Ländern reingebracht worden ist. Das ist alles so, wenn du durch die Speicherstadt gehst, dann ist es plötzlich auch wieder präsent, was eigentlich ein schönes Erlebnis ist auch. Mhm. Ja, also gerade jetzt,
absolut, ja.
Man hört es ja an meiner Stimme, ich bin ja kein Hamburger. was auch Besucher in Hamburg interessiert. Mhm. Und wir hatten eigentlich das Bedürfnis, dieses unser Thema, die Werte auch in die Welt zu exportieren. Mhm. Und deswegen kamen wir, war Hamburg da ganz vorne. Und wir hatten dann auf der Suche nach einem geeigneten Standort, wo wir unser Projekt platzieren konnten, das unter anderem auch in der Hafen City kamen wir da in Kontakt. Und die Hafen City hat uns oder unterstützt uns in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und wir wurden mehr oder weniger mit einem Standort verknüpft, wo in der Ausschreibung oder an Handgabe heißt das sozusagen, ein Kultur, also das heißt, ein Bauherr will ein Grundstück von der Hafen City erwerben, dann gibt es bestimmte Grundlagen, das muss ein Wohnbau sein, das muss so und so viele Gewerbeflächen noch haben oder eben keine. Und unter anderem ist es so, dass bei der Anhandgabe für unseren finalen Standort, der ist an der Kaispitze neben der Elbphilharmonie, das ist die Strandkaispitze, ist sozusagen unser finaler Standort. Und in der Anhandgabe ist in der Auflage mehr oder weniger für den Käufer oder Bauherrn, ist die Vorgabe, dass dort ein publikumswirksames Kulturunternehmen eingebunden werden muss in das Konzept, in das Nutzungskonzept. Und da hatten wir sozusagen das Glück, dass wir dort dann letztlich 3000 Quadratmeter Fläche angeboten bekam und dazu auch dann relativ bald einen Mietvertrag unterzeichnet hatten. Jetzt ist es so, dass der Bau am Strandkreis sehr komplex ist. Da geht es einfach schon mal die Lage grundsätzlich auf einer Spitze, Kaispitze. Ja. Das ist das, was bei der Elbphilharmonie auch ein großes Problem war, dass du ja umgeben bist von Wasser und du willst aber auch nach unten bauen in der Gründung etc. Und das macht es sehr komplex. Das heißt, die Bauzeit, die uns damals, als wir den Mietvertrag schon abgeschlossen hatten, vorlag, hätte unser Projekt um 5-6 Jahre verzögert. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir dort als Mieter rein, aber was machen wir in der Interimszeit? Was machen wir da? Und dann hat uns die Hafen City ein Grundstück zur Verfügung gestellt, wo wir die Interimszeit verbringen können. Da bauen wir jetzt gerade eine mobile Halle. Mobile Halle.
Ja, sie ist nicht auf Rädern.
Nee, das ist schon relativ großes Gebäude, also für unsere Begriffe jetzt natürlich, als, ich sag mal, als Start-up-Unternehmen ist das natürlich ein extremes Unternehmen, da noch in der Grundfinanzierung von so einem Unternehmen dann auch noch eine Halle hinzustellen mit auch knapp 3000 Quadratmeter und mit entsprechenden Auflagen, Brandschutz und Abnahmen etc. Es ist sehr, 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 sehr komplex. Mhm. Ja. Und haben aber dann gesagt, okay, wenn wir die Halle haben, oder wenn wir die, wir können uns, wir zahlen ja keine Miete in der Zeit beim Strandkai. Ja. Also haben wir einen bestimmten Finanzierungsmöglichkeit, dann zu sagen, okay, in der Interimszeit können wir unsere Einnahmen dann auch in den, ich sag mal, die Finanzierung einer solchen Halle stecken. Und dann war natürlich ein Stück weit naiver Plan zu sagen, okay, wir machen die Halle mobil. Der ganze Bau ist darauf aufgelegt, dass er muss sowieso wieder weg.
Klar.
Ja. Also in dem Moment, wo wir haben eine Verknüpfung zwischen dem Einzug am Strandkai und der Nutzung unserer Interimshalle, aus Hamburg kennt man es vielleicht, ein orange Aussichtsturm, Viewpoint direkt an der Hafen City Universität gegenüber, ist noch so ein kleines Wiesenstück gewesen, auf dem wir jetzt interimsmäßig eben für die Nutzung von maximal, würde man sagen, 3,5 Jahren jetzt, wo wir dann auch unseren Platz finden. Danach geht die Halle weg, wird wieder zerlegt, abgebaut und muss natürlich irgendwo hin transportiert werden. Und unser Fernziel wäre zu sagen, okay, wenn das unser Projekt das Interesse entfacht bei den Leuten und entsprechend auch funktioniert, dann könnten wir natürlich dann eine Turing GmbH aufsetzen, die dann mit dieser Halle auf Reisen geht. Ja. Frank Mehlin war damals in die Konzeptionierung von Tutankhamun, sein Grab und seine Schätze, als Initiator und Konzept Verantwortlicher mit dabei, und Tutankhamun tourt mit mehreren Ausstellungen durch weltweite Metropolstädte. Und unser Ziel wäre zu sagen, okay, die Märchenwelten und die Werte und die Inhalte, die Lebenslehren, die können wir natürlich auch genauso gut in anderen Städten präsentieren, und so, dass wir dann vielleicht und auch in anderen Kulturkreisen, weil es ist wirklich ganz erstaunlich, ob das jetzt in Russland ist oder in Amerika, wenn du sagst Märchen und Puderkami, es ist tatsächlich auch, die gleichen sich auch, die Märchen, also in allen Kulturkreisen, es sind immer ähnlich, fast die gleichen Stoffe, fast die gleichen Geschichten, auf die Kulturkreise entsprechend angepasst. Was weiß ich jetzt zum Beispiel bei die sieben Geißlein gibt es im Asiatischen, im Japanischen, im Koreanischen gibt es ein Märchen, da gibt es keine Tische. Also die Tische, oder sagen wir so, der Tisch bietet kein Versteck in dem Märchen. Also bei dem Wolf und die sieben Geißlein ist das so, dass sich eins unterm Tisch versteckt. Mhm. Und das ist dann sozusagen abgewandelt, weil Tisch im kniefreundlichen Asien ist eigentlich nur eine Tischplatte, die ist vielleicht so 20 Zentimeter hoch oder so, da kommt die mal runter. Und das sind dann so Sachen, die abweichen, aber sonst sind die Geschichten fast baugleich. Und also wir planen, dass wir mit unserer Halle, oder wir sind zumindest planen, ist jetzt zu viel gesagt.
Ja gut, das ist eine Option, die dazugekommen ist.
Genau.
Ne? Ja,
genau. Aber das ist ferne, ferne Zukunft. Das, ja, ja. Da, dazu muss es erstmal, müssen die Leute unsere Ausstellung mögen.
Ja. Aber die ist ja dann auch so, also ich mal so flexibel angelegt, dass sich das inhaltlich auch wandeln kann. Ne? Es ist ja nicht genau, wie so ein Vergnügungspark, wo man abreißen muss und neu aufbauen muss, sondern das ist ja, das geht ja auch mit. Und dann kann man ja auch eigentlich immer so Rücksicht nehmen auf das, was da tatsächlich passiert und es dadurch weiterentwickeln, oder? Also durch die Besucher, die durchgehen. Gibt's denn irgendwie schon, ich meine, Timings sind natürlich immer super schwer zu besprechen, wenn man in so einer Bauphase ist. Da haben wir uns ja schon beim ersten Kaffee drüber unterhalten, dass das Bauen nicht so einfach ist. Aber also dieses Jahr macht ihr auf jeden Fall noch, also in 2019 werden die Märchenwelten eröffnet an dem temporären Bau.
Exakt, ja. Also definitiv. Ja. Der genaue Eröffnungszeitpunkt ist momentan über enorme Schwierigkeiten, die wir jetzt wettertechnisch beim Bau hatten. Das ist natürlich extrem ungünstig, wenn du im Winter ein Bauprojekt startest und dann bist du abhängig vom Wind. Hamburger Hafen ist gerne gesehen als durchaus, Segelfläche. Wäre das perfekt, wenn nicht die vielen Frachter wären, die da entgegenkommen. Also ist schon sehr, sehr schwierig, unter den Wetterbedingungen dann Bau termingerecht hinzustellen. Momentan sind wir etwas im Verzug, was uns zu einem gewissen Maße enttäuscht, aber dass sich nicht ändern lässt. Und wir werden versuchen, natürlich auch aus eigenem Interesse so früh wie möglich jetzt in dem Jahr noch zu eröffnen. Das wird sowas, will ich vorgreifen, weil das ist momentan wirklich ist wie ein, sagen wir mal, in die Wunderkugel blicken.
Ja, passt ja zum Thema. Ne?
In der zweiten Jahreshälfte eröffnen, in jedem Fall.
Ja, ich meine, das ist doch grob genug, da kann man sich was vorstellen. Und dann soll das andere noch 3,5-4 Jahre dauern, bis man dann da reinzieht. Ne? So, und dann,
ja. Genau, auch das, die gleiche Vorgabe oder die gleiche Schwierigkeit.
Weiß man auch nicht. Ne?
Als wir den Mietvertrag unterzeichnet hatten, hieß es Einzugstermin 2019.
Ja, okay.
Und dann guckst du auf die Uhren und sagst, ups, 2019 ist ja schon. Ja. Und die haben noch nicht mal die Gründung fertig. Mhm. Wenngleich die Planung für das Gebäude, also es wird sozusagen auch schon in der Planung die Dramaturgie für die Märchenwelten mit berücksichtigt. Da gibt es also, ich sage mal, große Deckenumbrüche, Durchbrüche. Es gibt schon jetzt geplante Fahrsteige und Lift. Unsere Besucherführung ist schon definiert von der Raumnutzung her. Das ist was jetzt momentan natürlich auch für unser Team bei den Märchenwelten extrem schwierig ist, weil wir mehr oder weniger auf beiden Baustellen gleichzeitig unterschiedliche Konzepte durchsetzen und betreuen und planen müssen. Ja. Und dann bin ich immer in Planungsrunden für den Strandkai und dann gehe ich wieder bei uns auf den Bau und es sind halt zwei unterschiedliche, letztlich kannst du sagen, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Projekte.
Also ihr habt es ein bisschen gedoppelt.
Ja, es ist schon sehr, sehr schwierig und für mich als jemand, der jetzt dort ich sag mal, eigentlich so die bündelnde Schlüsselposition bei dem Unternehmen hat, sowohl im wirtschaftlichen als auch im, also ich bin nicht allein als Vorstand dieser Aktiengesellschaft, ja, okay, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nie hätte denken oder vorstellen können, dass ich,
kenne ich aus eigener Erfahrung,
jemals ein Vorstand einer Aktiengesellschaft wäre. Mhm. Da rutschte dann einfach so rein und Da bin ich halt jetzt in einer Situation, wo ich gar nicht weiß, wie ich mir am besten klonen kann, damit wir die ganzen Fragen, Entscheidungen und Dinge, Planungen.
Wenn du dafür das Inhaltliche und das Künstlerische, Kreative verantwortlich bist, ist es ja auch irgendwie schwierig, immer, glaube ich, in so einer Doppelfunktion zu agieren. Aber das muss man dann vielleicht auch einfach
Ja, es verlinkt sich sehr stark. Also es ist ja, zum einen kannst du ja, du hast ja ein Budget. Mhm. Und wir sind ausschließlich privat finanziert. Da ist keine Förderung, da ist nichts. Mhm. Das heißt, wir hatten viele Jahre für die Finanzierung gekämpft und mit allen Höhen und Tiefen, die du da erlebst, das wär, da kannst du ein Buch drüber schreiben.
Ja, mach ich gerne, ja. Die gibt es auch schon, die Bücher. Also das, ihr seid doch nicht börsennotiert, ne?
Wir sind nicht börsennotiert, wir sind eine kleine AG, also eine kleine Aktiengesellschaft, wie es offiziell heißt, mit personalisierten Anteilen und werden nicht gehandelt. Unser Ausgabekurs entspricht unserem Finanzierungsbedarf. Letztlich sind wir mal hergegangen, hatten einfach gesagt, okay, wie viel Eigenmittel brauchen wir, geteilt durch Aktien ist Ausgabekurs. Das heißt, die Bewertung, also wenn man das jetzt als Equity Investment angeht, und da hatten wir bei der Investition, hatten wir natürlich auch überlegt, sind das die richtigen Partner? Also das ist unfassbar schwierig, ja. weil unsere Basis bilden die Werte. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe einen Investor, der Waffenhersteller ist eigentlich, dann muss ich sagen, passt es nicht.
Ja.
Und da kommst du ja ganz schnell oft in so eine auf der einen Seite bietet 1 Million und auf der anderen Seite denkst du dir, nee, das geht nicht. Also diese Nachhaltigkeit, die wir da auch zeigen wollen mit unserem Projekt, die können wir nicht verraten, wenn wir jetzt plötzlich mit Partner haben, die damit nichts zu tun haben.
Mhm. Ja, gut, jetzt sind wir zum Schluss an das Geld gekommen, das ist aber natürlich auch immer sehr wichtig. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo wir nicht gesprochen haben? Wir haben bestimmt über viele Dinge gesprochen. Ich schlage auch einfach mal vor, dass wir, wenn die Märchenwelten dann tatsächlich anderer Wert, den ich gerade missachtet habe, Respekt, das Ding. Mhm. Ne? Interessant, man denkt da ganz anders drüber nach, auch wenn du ja weißt, dass es alles trotzdem auf den Herzen kommt, aber es ist ja, also wenn die Märchenwelten eröffnet haben, dann können wir beide uns ja auch nochmal für so 15, 20 Minuten hier zusammensetzen und dann können wir mal einmal dein großes Aufatmen hören und dann kannst du mir erzählen, wie das so angelaufen ist, und ich besuche es dann auch mal und erzähle auch mal darüber.
Gerne.
Ja. Dann, Matthias, dann sage ich dir mal ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und drücke euch die Daumen, dass das auch alles zeitlich jetzt irgendwie so klappt.
Das können wir brauchen. Also das ist momentan wirklich unser Hauptproblem.
Ja.
Und steht alles unter einem sehr großen Druck und Anspannung momentan, weil sich halt mit einer Verzögerung vorne hinten alles rausschiebt und bestimmte Gewerke dann plötzlich keine Zeit eigentlich eingeplant hatten und so weiter. Deswegen sind wir momentan über jeden unterstützenden Wunsch sind wir extrem froh. Ja. Und wir hoffen, dass das so wird, wie wir das haben, gleich, dass immer dieser Spagat zwischen, ja, können wir uns leider nicht leisten, müssen wir uns was anderes ausdenken, aber das ist unsere Kreativleistung, die wir da haben, und an allen Details versuchen mit einzubringen, und deswegen bin ich da sehr positiv und optimistisch gestimmt, dass wir da was präsentieren können, was Spaß macht. Und dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn wir uns hier wieder sprechen können und ich hoffentlich dann auf eine schöne Ausstellung verweisen kann.
Ich bin davon überzeugt. Danke dir.
Okay, dir auch. Danke.
Helium Talk.